Herr Haas, wir wollen uns heute über Ihr neues Werk Limited Approximations für die Donaueschinger Musiktage unterhalten, aber auch über das Stück von Iwan Wischniewski, Arc-en-Ciel, dessen zweiter Teil bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt wird. Zunächst eine ganz andere Frage, die aber trotzdem im Zusammenhang steht. Musik der anderen Tradition, das hat einmal die Zeitschrift Musikkonzepte als Titel für einen Sonderband über mikrotonales Komponieren verwendet. Sehen Sie sich überhaupt in einem derartigen Traditionszusammenhang oder geht es Ihnen um Neues?
Eine Tradition mikrotonaler Musik gibt es nicht. Mikrotonale Musik hat es immer gegeben, immer wieder gegeben, und erstaunlicherweise haben die Komponisten immer wieder von neuem damit begonnen. Also wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, gibt es in fast jedem Jahrhundert Komponisten, die irgendwann einmal die griechische Musiktheorie mit den Vierteltönen, wie sie meinten, neu entdeckt haben und eingeführt haben. Ein zweiter Punkt ist der, dass Mikrotonalität etwas ist, das immer da war in der Musik. Denn die Fragen der Stimmung haben immer eine große Rolle gespielt. Und die Tonhöhenveränderungen sind auch immer ein Bestandteil der Aufführungspraxis gewesen. Es ist ganz klar, wenn ein Opernsänger oder Sängerin, wenn sie deutlicher gehört werden wollte, dann hat sie ein bisschen zu hoch gesungen. Und wenn das ein Sänger oder Sängerin von hoher künstlerischer Qualität war, dann war das schön. Und wenn es ein schlechterer Künstler war, dann war es eben falsch. Und genau diese Gratwanderung zwischen schön und falsch, die ist das, was die Intonationsfähigkeit großer Interpreten und Interpretinnen der Vergangenheit immer ausgemacht hat. Das Erstaunliche ist, dass die Komponisten nie in der Vergangenheit diesen Bereich genutzt haben. Also ich suche immer noch nach einer Komposition aus dem 19. Jahrhundert, in der drinnen steht, bitte diesen Leitton nicht als Leitton intonieren, sondern etwas tiefer als wie die Terz anatonica. Weil solche Dinge ja gemacht worden sind in der Praxis. Oder diese Mediantrückung ein bisschen tiefer intonieren, damit sie noch tragischer, noch dunkler, noch drüber wird. Hören Sie sich Interpretationen, schöne Interpretationen von Schubert-Streichquartetten an, da wird das alles getan, aber es ist im freien Ermessen, dem Ermessensspielraum der Interpretation gewesen. Und ich glaube nun, dass in der Musikgeschichte immer wieder die Komponisten die Dinge, die die Instrumentalisten gemacht haben, ohne dass sie komponiert waren, ihnen gewissermaßen weggenommen haben. Wenn Sie jetzt schauen, wenn sich die Entwicklung von Barock zur späteren klassischen Musik, da wird dann die Dynamik plötzlich komponiert, die in der Barockmusik den Interpreten noch freigestellt war. Dann wird die Agogik und die Artikulation immer deutlicher komponiert. Und jetzt ist das ja höchste Zeit, dass wir auch die Mikrotonalität komponieren, die immer gemacht wurde und die ich meine, einer jener Bereiche ist, wo es immer noch Neues zu entdecken gibt.
Sie haben jetzt vor einiger Zeit den ersten Teil von Iwan Wischniewskis Arc-en-Ciel uraufgeführt. Jetzt kommt in Donaueschingen der zweite Teil dieses unvollendeten Stückes von Wischniewski. Warum passiert dies so spät? Warum war diese Uraufführung so spät? Und worin liegen die Schwierigkeiten?
Die Antwort ist ganz einfach. Sechs Klaviere im Zwölftel-Tonabstand zu stimmen für ein Stück, das weniger als 10 Minuten dauert, da ist das die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis sehr problematisch. Ich halte Iwan Wischniewski für einen der ganz, ganz großen Komponisten des vergangenen Jahrhunderts. Komposition ist eine künstlerische Aktivität, die man allein eigentlich nicht machen kann. Man kann zwar allein Noten schreiben, aber man braucht als Komponist oder als Komponistin, man braucht Menschen, die diese Noten dann auch realisieren, und man lernt aus jeder Aufführung. Und Komponieren ist ein lebenslanger Lernprozess. Und das Ergebnis davon ist, dass es in der Geschichte keine oder fast keine Komponisten und Komponistinnen gibt, die von künstlerischer Relevanz sind, ohne dass sie jemals Kontakt mit der Aufführung ihrer Werke gehabt haben. Also ein Gegenstück zu Van Gogh unter den Komponisten gibt es nicht. Es gibt meines Wissens nach nur zwei Komponisten, die diese Isolation nicht mit Verlust an kompositorischer Qualität bezahlt haben. Das sind Charles Ives und Iwan Wischnegradzki. Und Iwan Wischnegradzki ist einer der ganz großen Außenseiter, einer der unbekannten Komponisten des letzten Jahrhunderts und meiner Meinung nach ein zu Unrecht nicht im Vordergrund stehender. Wischnegradzki hat sich systematisch mit Vierteltönen und später auch mit anderen mikrotonalen Systemen beschäftigt, hat da in einer Isolation, in einer Dachwohnung in Paris gelebt, wo er ein Pianino hatte, auf dem er allein vierteltönig spielen konnte. Also insofern hatte er Kontakt zum realen Klang, weil er selbst sein Interpret war. Andere hatte er nicht gefunden. Er hat nur ganz wenige Aufführungen in seinem Leben. Eine der wenigen war 1945 unter einem ganz jungen Dirigenten namens Pierre Boulez, den damals noch niemand kannte. Es gibt immer merkwürdige Parallelen im musikalischen Denken zwischen Boulez und Wischnegradzki. Wischnegradzki hat ein System der nicht oktavierenden Klangräume entwickelt und derartige nicht oktavierende Klangräume spielen ja in der Musik von Boulez eine ganz große Rolle, wenngleich sie ganz anders strukturiert sind als die Klangräume Wischnegradzkis. Und Wischnegradzki hat in einer frühen Zeit eine spirituelle Erfahrung gehabt. Und zwar, wenn ich den Tag richtig im Kopf habe, war es der 7. November 1918, wo er gleichzeitig alle existierenden Tonhöhen in einer klanglichen Vision gehört hat. Man muss dazu sagen, dass dieser Tag genau der Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gewesen ist. Und das ist insofern besonders bizarr, weil Wischnegradzki aus einer großbürgerlichen russischen Familie stammte. Sein Großvater war Finanzminister des Zaren und war von seiner familiären Situation her sehr weit weg vom Kommunismus, hat aber sein Leben lang an kommunistischen Gedanken festgehalten. Es gibt sogar vierteltönige Arbeiterchöre, die allerdings erst 1988 in Graz im Musikprotokoll uraufgeführt worden sind, weil natürlich vierteltönige Arbeiterchöre nicht unbedingt das ist, was sich im Konzertleben halten kann oder dort einen Platz finden kann. Wischnegradzki hat ein Tonsystem gefunden, in dem er die Möglichkeit findet, harmonische Gestalten zu komponieren, ein relativ eng definiertes Tonsystem, das aber in einer Hinsicht für mich besonders wichtig ist, weil Wischnegradzki vielleicht der erste Musiktheoretiker ist, der die Oktave von ihrem Ton stößt und der einen ganz wesentlichen Grundsatz formuliert, dass in der mikrotonalen Musik die Oktavposition der Töne genauso reflektiert werden muss wie in der tonalen Musik der Tonname. Oder anders ausgedrückt, ob ich ein C oder ein Cis spiele, ist in der tonalen Musik genauso signifikant wie ob ich ein eingestrichenes C oder ein zweigestrichenes C spiele in der Harmonik Iwan Wischnegradzkis. Die Musik von Wischnegradzki kann man nur dann realisieren, wenn man die Instrumente zur Verfügung hat. Und es ist schon schwierig genug, zwei Klaviere zu finden, die im Vierteltonabstand gestimmt sind. Und man kann die Stücke auch nur üben, wenn man diese Instrumente zur Verfügung hat. Das heißt, die Möglichkeit, diese Musik aufzuführen, ist aus diesem praktischen Grund sehr eingeschränkt. Und sechs Klaviere im Zwölfteltonabstand zu organisieren, ist schon einigermaßen problematisch. Vielleicht sollte ich erzählen, wie das mit der Uraufführungssituation in Graz gewesen ist. Ich hatte damals die Möglichkeit und das Glück, eine Programmgestaltung des Musikprotokolls durchzuführen und ein ganzes Programm mit mikrotonaler Musik zu machen. Und ich wollte unbedingt dieses eine Stück uraufführen. Und es ist auch gelungen. Wir haben dann ein ganzes Konzertprogramm zusammengestellt mit Zwölftel- und Sechsteltöniger Musik. Und wir konnten dank der Mithilfe eines Klavierhauses das auch proben, weil der Besitzer dieses Klavierhauses hat die Instrumente, die in seinem Verkaufsraum waren, so gestimmt. Und auf diese Art haben wir die Proben machen können. Und ich habe hinterher nachgerechnet, dass ich für dieses Stück, das eben wie gesagt weniger als 10 Minuten dauert, haben wir 30 Proben gebraucht. Das hat vielleicht auch daran gelegen, dass der Dirigent Georg Friedrich Haas hieß. Der war nicht so, ich bin kein ausgebildeter Dirigent. Selma Kamprad schafft das natürlich mit wesentlich weniger Proben. Aber der Aufwand ist schon sehr groß, denn es verlangt, und das ist das eigentliche Problem, es sind 6 Menschen, die an 6 Instrumenten sitzen, aber sie müssen sich zusammen als ein einziges Instrument fühlen. Und das ist eine große Herausforderung und wenn man es schafft, auch ein wunderbares Erlebnis, weil man spürt, wie ein musikalisches Ganzes entsteht, in dem Melodien entstehen, wo jeder Einzelne nur einen Punkt dieser Melodie ist und diese Melodie dann wie eine Perlenkette von einem Individuum zum anderen weiter sich entwickelt.
Sie sprachen jetzt schon von der Programmierung. Bei der Uraufführung dieses einen Stückes, jetzt haben wir natürlich auch in Donaueschingen eine ganz spezifische Programmierung. Die beiden Stücke von Wischnegradzki und ihr Orchesterstück, die hängen ja irgendwie miteinander zusammen, offensichtlich. Wie verhält sich denn nun ihr neues Werk zu diesen Stücken von Wischnegradzki? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Stimmung der 6 Klaviere bei Wischnegradzki ja die gleiche wie in ihrem Stück.
Die Stimmung ist die gleiche, die Musik ist, ich glaube, so viel kann ich schon vorwegnehmen, vollkommen anders. Der Zugang zur Zwölfteltönigkeit bei Wischnegradzki und bei mir ist diametral entgegengesetzt. Wischnegradzki geht aus von der temperierten Teilung der Oktave. Er hat einmal gesagt, der Viertelton ist nur der erste Schritt und die 24 Töne pro Oktave, da hat die, wenn man der Primzahlenzerlegung macht, ist die 2 zu sehr im Vordergrund. Wenn man sechsteltönig spielt, dann hat man 36 Töne pro Oktave, da ist die 3 zu sehr im Vordergrund. Und erst wenn man 12 hat, also 72 Töne pro Oktave, dann sind die 2 und die 3 wieder im Gleichgewicht. Das war sein Grundsatz. Mein Grundsatz ist ganz ein anderer. Mich interessiert die Obertonharmonik. Und Obertöne sind etwas ganz anderes als die Temperierung. Obertöne sind die Frequenzen, die in jedem Instrumentalton mitschwingen. Wenn Sie einen Ton eines Violoncellos, eines Klaviers sich genau anhören, dann ist nicht nur der notierte Ton enthalten in diesem einzelnen Ton, sondern auch Obertonschwingungen. Und diese Obertonschwingungen werden jetzt gewissermaßen unter die Lupe genommen und werden instrumentiert und daraus wird ein Akkord gebildet. Und wenn man jetzt die Obertöne genauer anhört, dann wird man feststellen, dass die nicht mit den temperierten Tönen des Klaviers übereinstimmen, sondern davon abweichen. Und zufälligerweise, und es ist wirklich ein Zufall, ist es so, dass die Zwölfteltöne ziemlich genaue Annäherungen daran bringen. Also die große Terz ist etwa einen Zwölftelton, also die Oberton große Terz ist etwa einen Zwölftelton tiefer als der temperierte Terz des Klaviers. Die Oberton kleine Sept ist etwa einen Sechstelton tiefer als der temperierte, also 2 Zwölfteltöne. Man kann also jetzt bis zum 12. Teilton die Obertonreihe in einer sehr präzisen Annäherung mit Zwölfteltönen realisieren. Und das ist mein Zugang dazu und das ist klanglich wirklich diametral entgegengesetzt zu dem, was Wischnegradzki macht. Aber das ist nicht alles, was in diesem Stück vorkommt. Es gibt schon noch andere Bereiche. Es gibt ganz am Anfang den Wunsch, so etwas wie eine quasi chaotische Situation zu schreiben. Die Reibungen, die Schwebungen, die möglich sind, mit den Zwölfteltönen in den Vordergrund zu stellen. Die Illusion eines Glissandos mit Klavieren da zu machen, weil wenn ich eine Zwölfteltonleiter von einem Klavier zum anderen wandern lasse, dann klingt das beinahe so wie ein Glissando. Nicht ganz wie ein Glissando, aber beinahe. Und dann kommen so als Kontrast hinein die sehr ganz scheinbar ganz reinen Obertonakkorde. Aber es gibt dann auch den Reiz der Distanz davon. Es gibt in der Mitte einen Bereich, wo die Streicher in reinen Quinten spielen und die Klaviere in diese Quinten auch in allen Oktavlagen bringen. Aber jede Oktave ist um einen Zwölftelton zu groß. Und das Erstaunliche ist, wenn ich das so sage, jede Oktave einen Zwölftelton zu groß, dann würden Sie erwarten, das wird vollkommen dissonant oder schräg klingen. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir hören diese Oktaven als reizvoll, als spannend und eigentlich als richtige Oktaven, nur eben als anders richtige Oktaven als die mathematisch reinen. Und das wird dann gegeneinander gestellt und stürzt schließlich ab. Und erst ganz am Schluss gibt es so etwas wie ein Zitat von Wischnegradzkischer Harmonik in den Klavieren, aber in zwölfteltönigen Clustern und im Gegensatz dazu wieder ein Obertonakkord in den Streichern.
Könnte man da jetzt abgekürzt sagen, Sie benutzen die 6 Klaviere von Wischnegradzki einfach als eine Art Material und aus diesem Material aber entsteht etwas völlig anderes.
Ich benutze nicht die sechs Klaviere von Wischnejatzke, sondern schon seit vielen Jahren, wenn ich in Obertonharmonik notiere, notiere ich in der Annäherung dieser Obertöne in das Zwölfteltonsystem. Was bis jetzt in der Notation immer vorhanden war, wird jetzt auch in den Klavieren verwendet. Schauen Sie, wenn ich ein Streichquartett schreibe, dann ist es ja auch nicht, dass ich ein Instrumentarium von Joseph Haydn übernehme, sondern ich schreibe ein Streichquartett und genauso ist es mit den sechs Klavieren. Das Spannende wird sein, man wird erkennen, dass die Zwölfteltöne, die eigentlich ein winzig kleiner Intervallschritt sind, immer noch viel zu groß sind, um damit wirklich genaue Obertonakkorde zu bringen. Und den Unterschied zwischen einem Obertonakkord, der von den Streichern nur nach dem, und den Bläsern, nur nach dem Gehör intoniert wird und daher absolut rein ist, und der begrenzten Annäherung an diesen Obertonakkord in den sechs Klavieren, der wird durchaus wahrnehmbar und erkennbar sein.
Limited Approximations, das ist jetzt nach Natürmord und Hyperion ja das dritte Orchesterstück für die Donaueschinger Musiktage. Gibt es da eine Entwicklung zwischen diesen Orchesterstücken?
Es gibt eine Konstante, das sind die Obertonakkorde. Eine Entwicklung gibt es insofern, als das letzte Stück wesentlich komplexer ist als alle anderen. Sowohl Natürmord als auch Hyperion waren im Wesentlichen einstimmige Stücke, was natürlich angesichts der komplexen Partituren etwas paradox erscheint, aber im Prinzip war es immer so, dass eine Harmonie, ein Klang hier entstanden ist, allenfalls eine Überlagerung vom einen zum anderen. Ich habe das in den letzten Jahren immer mehr als Manko empfunden und ich habe versucht, so etwas wie eine Polyphonie oder Polystrukturalität, ich weiß nicht, wie der passende Ausdruck ist, da sollen sich die Theoretiker den Kopf zerbrechen, wie sie diese Phänomene benennen, dass eine Mehrschichtigkeit zu setzen. Und insofern ist es anders als Limited Approximations, wesentlich komplexer, vielleicht auch abwechslungsreicher ist, als Hyperion und Natürmord waren.
Bei den beiden Vorgängerstücken ist mir jetzt aufgefallen, das gibt ja auch einen spezifischen Umgang mit Raum und Raumklang. Bei Natürmord ist das ein phantasmagorischer Raum, der eigentlich mehrere Orchester übereinander schiebt oder die rein und raus gehen. Aber eigentlich ist das natürlich nicht so, das entsteht nur durch die Wanderung. Und bei Hyperion haben wir es dann tatsächlich mit einem großen Raumklanginstallation zu tun. Armin Köhler nennt das gerne eine Konzertinstallation. Mhm. Wie verhält sich jetzt so der Raumklang und der Umgang mit Raum und Klang in dem neuen Stück?
Es ist wohl eher so, wie es bei Natürmord war, mit einem Unterschied. Wenn Wischnejatzky für sechs Klaviere schreibt, dann ist das eigentlich ein einziges Instrument. Und so wie sein Pianino, sein Vierteltonpianino, ein Doppelklavier war, so ist ein Arc-en-Ciel so, dass das ein sechsfaches Klavier ist, das ein einziges Instrument bildet. Ich denke das anders. Für mich sind die sechs Klaviere, die brauchen einen Raum. Und der Klang wandert, also dann auch vom linken zum rechten Klavier und so weiter. Das spielt ganz sicher eine Rolle. Und darüber hinaus würde ich sagen, gibt es so etwas wie räumliche Assoziationen, dass eben, wie das eben bei Natürmord passiert ist, dass Klangräume entwickelt werden, die einander überlagern und die sich gegenseitig durchdringen und abwechseln.
Der Untertitel für das neue Stück, der lautet ja Konzert für sechs Klaviere im Zwölfteltonabstand und Orchester. Wie haben Sie jetzt das Konzertierende, wenn wir von diesem Untertitelbegriff ausgehen, wie haben Sie das Konzertierende darin angelegt?
Das ist wohl ziemlich traditionell gemacht. Na, der ursprüngliche Titel des Stückes war sogar noch extremer. Ich wollte es ursprünglich Concerto Grosso nennen. Und es ist schon so etwas wie ein Gegeneinanderstellen dieser beiden Klangfarben, wobei die Klaviere noch eine rein praktische Funktion haben, nämlich die, dass sie durch ihre Stimmung dem Orchester Fixpunkte geben. Was ich erreichen möchte, ist, dass beim Hören jeder Boden unter den Füßen verloren wird. Im Idealfall empfindet man dieses Stück gar nicht, also niemals als falsch klingend, sondern jeder Klang ist in sich absolut stimmig, hat ein Fundament, hat ein Zentrum. Und nur diese Zentren sind so, dass sie immer unvoraushörbar sind oder dass es kein fester Boden ist, sondern dass sie ständig entgleiten. Das wäre nun praktisch unmöglich oder nur mit einem enormen Probenaufwand zu realisieren, wenn es die Klaviere nicht gäbe. Ich habe in Natürmort gibt es zwei Obertonakkorde, deren Grundtöne außerhalb des temperierten Systems liegen. Das war ein enormer Probenaufwand, diese Akkorde einzustimmen. Jetzt geht es ganz leicht. Der Dirigent braucht nur sagen, bitte hören Sie auf sechste Klavier, das ist der Grundton.
Herr Haas, dann danke ich erst einmal für das Gespräch über das neue Stück für die Donaueschinger Musiktage.